Brethren, we're assembled this evening.
Brüder, wir sind heute Abend als eine machtvolle Versammlung des Priestertums, sowohl hier im Konferenzzentrum als auch an anderen Orten überall in der Welt zusammengekommen. Es freut mich, zu Ihnen sprechen zu dürfen. Es ist mir eine Ehre. Und ich bete darum, dass meine Gedanken durch göttliche Eingebung geführt und meine Worte inspiriert seien. Als ich in den vergangenen Wochen überlegte, was ich Ihnen heute Abend sagen soll, musste ich immer wieder daran denken, welche Segnung wir als Träger des heiligen Priestertums Gottes doch genießen. Wenn wir die Welt als Ganzes betrachten, mit ihren über 6,5 Milliarden Bewohnern, wird uns klar, dass wir eine sehr kleine, auserwählte Gruppe darstellen. Wir, die wir das Priestertum tragen, sind, wie es der Apostel Petrus sagte, ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft. Präsident Joseph F. Smith hat das Priestertum definiert als die Kraft Gottes, die dem Menschen übertragen wurde und ihn befähigt, hier auf der Erde zur Errettung der Menschen zu wirken, durch die der Mensch den Willen Gottes kundtun kann, so als ob Engel hier wären und dies selbst täten, durch die der Mensch ermächtigt ist, auf Erden etwas zu binden, und es wird auch im Himmel gebunden sein, und auf Erden etwas zu lösen, und es wird auch im Himmel gelöst sein. Präsident Smith hat auch gesagt, das Priestertum ist heilig und muss von den Mitgliedern heilig gehalten werden. Meine Brüder, das Priestertum ist eine Gabe, die nicht nur besondere Segnungen mit sich bringt, sondern auch ernste Pflichten. Es ist unsere Pflicht, unser Leben so zu führen, dass wir immer des Priestertums würdig sind, das wir tragen. Wir leben in einer Zeit, in der wir von vielem umgeben sind, was uns auf Pfade locken soll, die zu unserer Vernichtung führen. Um solche Pfade zu meiden, braucht man Entschlossenheit und Mut. Was zählt, ist Mut. Diese Wahrheit ist mir vor vielen Jahren auf höchst eindringliche und dramatische Weise klar geworden. Ich war damals Bischof. Die allgemeine Versammlung unserer Pfarrkonferenz fand in der Assembly Hall auf dem Tempelplatz in Salt Lake City statt. Es sollte eine neue Pfarrpräsidentschaft berufen werden. Das aaronische Priestertum, einschließlich der Bischofschaften, war für die Musik zuständig. Als wir unser erstes Lied gesungen hatten, trat Präsident Joseph Fielding Smith, die besuchende Generalautorität, ans Rednerpult und verlas die Namen der neuen Pfarrpräsidentschaft und legte sie zur Bestätigung vor. Ich bin sicher, Präsident Burt und der neue Pfarrpräsident wussten bereits von ihrer Berufung, nehme ich an. Doch dann nannte Präsident Smith meinen Namen und ließ ihn bestätigen, mich als zweiten Ratgeber in der Pfarrpräsidentschaft. Und ich hatte keine Ahnung davon gehabt. Ich gürtete mir die Lenden und bereitete mich darauf vor, auf diese Berufung zu reagieren, als Ratgeber in der Pfarrpräsidentschaft. Und ich erinnerte mich an das Lied, was wir gerade gesungen hatten, den der Chor aaronische Priestertumsträger gesungen hatte. Er trug den Titel, Hab Mut, mein Junge, sag Nein. An diesem Tag jedoch nahm ich mir als Thema meiner Ansprache, Hab Mut, mein Junge, sag Ja. Immer wieder müssen wir unseren Mut beweisen, jeder von uns. Wir brauchen den Mut, für unsere Überzeugung einzustehen, den Mut, unsere Aufgaben zu erfüllen, den Mut, unser Priestertum zu ehren. Wohin wir auch gehen, unser Priestertum ist dabei. Stehen wir an heiligen Stätten? Präsident J. Reuben Clark Jr., der viele Jahre lang Ratgeber in der ersten Präsidentschaft war, hat gesagt, das Priestertum ist kein Anzug, den man ausziehen und später wieder anziehen kann. Abhängig von unserem Verhalten kann es eine immerwährende Gabe sein. Er fuhr fort, wenn uns das wirklich bewusst wäre, dass wir das Priestertum nicht beiseite legen können und dass Gott uns zur Rechenschaft ziehen wird, wenn wir es herabwürdigen, hielt es uns davon ab, so manches zu tun und manche Orte aufzusuchen. Wenn wir immer dann, wenn wir einen kleinen Abstecher vom geraden und engen Pfad machen wollen, denken, ich nehme auch mein Priestertum dorthin mit, sollte ich das tun, dauert es gar nicht lang, bis wir wieder auf dem geraden und engen Pfad sind. Ende des Zitats. Präsident Spencer W. Kimball hat gesagt, es gibt keine Grenzen für die Macht des Priestertums, das sie tragen. Die Grenzen ziehen sie, wenn sie nicht im Einklang mit dem Geist des Herrn leben und sie begrenzen selbst die Macht, die sie ausüben. Meine Brüder im Priestertum, vom Jüngsten bis zum Ältesten, leben sie so, wie es der Herr von uns fordert? Sind sie würdig, das Priestertum Gottes zu tragen? Wenn sie es nicht sind, dann nehmen sie es sich hier und jetzt vor, bringen sie den nötigen Mut auf und nehmen sie alle erforderlichen Änderungen vor, damit ihr Leben so wird, wie es sein soll. Um die See des Erdenlebens sicher zu überqueren, brauchen wir die Führung des ewigen Seemanns, ja, des großen Jahwe. Wenn wir im Auftrag des Herrn handeln, haben wir auch ein Anrecht auf seine Hilfe. In meinem Leben habe ich unzählige Mal erlebt, wie er mir geholfen hat. Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs wurde ich 18 Jahre alt und wurde zum Ältesten ordiniert. Eine Woche, bevor ich meinen Dienst in der US-Marine antrat. Ein Bruder aus der Bischofschaft meiner Gemeinde war am Bahnhof, um mir Lebewohl zu sagen. Kurz vor der Abfahrt des Zuges gab er mir ein Buch in die Hand, was ich Ihnen jetzt gerade zeige, und zwar das Handbuch für Missionare von 1944. Ich lachte und meinte, ich gehe zur Marine, nicht auf Mission. Er entgegnete, nimm es trotzdem mit. Vielleicht kannst du es ja brauchen. Und so geschah es dann auch. In der Grundausbildung zeigt uns unser Kompaniechef, wie wir unsere Kleidung am besten in unseren großen Seesack unterbringen konnten. Er gab uns dann den Rat, wenn ihr einen harten, rechteckigen Gegenstand habt, den ihr unten in den Sack legen könnt, verrutschen die Kleidungsstücke nicht so leicht. Ich dachte mir erst, wo kriege ich denn jetzt so einen harten, rechteckigen Gegenstand her? Und plötzlich kam mir das Richtige in den Sinn, nämlich das Handbuch für Missionare. 12 Wochen lang erfüllte es diesen Zweck, unten in diesem Seesack. Am Abend vor unserem Weihnachtsurlaub dachten wir wie immer an zu Hause. In der Kaserne war es still. Plötzlich merkte ich, dass mein Kamerad im Bett neben mir, ein Mitglied der Kirche, nämlich Leland Merrill, vor Schmerzen stöhnte. Ich fragte, was ist los, Merrill? Er antwortete, mir ist so furchtbar schlecht. Wirklich. Ich riet ihm, zum Krankenrevier zu gehen, aber er meinte, dass er dann gewiss nicht über Weihnachten nach Hause dürfe. Ich glaube, ich schlug ihm dann vor, still zu sein, damit wir nicht die ganze Kaserne aufschreckten. Die Stunden zogen sich dahin und er stöhnte immer lauter. Schließlich flüsterte er verzweifelt, Monson, du bist doch Ältester, oder? Das bejahte ich. Und daraufhin bat er mich, gib mir einen Segen. Mir wurde schlagartig bewusst, dass ich noch nie einen solchen Segen gespendet und auch noch nie einen bekommen hatte. Ich war auch noch nie bei einem solchen Segen dabei gewesen. Inständig bat ich Gott, mir zu helfen. Und es kam die Antwort. Schau unten in deinen Seesack. Also leerte ich um 2 Uhr morgens meinen Seesack aus, auf meinem Bett. Dann las ich im Licht der Nachtlampe in jenem harten, rechteckigen Gegenstand, dem Handbuch für Missionare, nach, wie man einen Krankensegen gibt, mit etwa 120 neugierigen Matrosen als Zuschauern, gab ich Merrill Leland einen Segen. Noch ehe ich meine Sachen wieder eingepackt hatte, schlief er schon wie ein Kind. Am nächsten Morgen drehte er sich lächelnd zu mir um und sagte, Monson, ich bin froh, dass du das Priestertum hast. Seine Freude wurde nur noch von meiner Dankbarkeit übertroffen. Nicht nur für das Priestertum, sondern auch dafür, dass ich würdig war, in einer Notsituation die erforderliche Hilfe zu bekommen und die Macht des Priestertums auszuüben. Brüder, unser Herr und Heiland hat gesagt, komm und folge mir nach. Wenn wir diese Einladung annehmen und ihm nachfolgen, wird er uns den Weg weisen. Im April 2000 erlebte ich diese Führung. Rosa Salas Gifford, die ich nicht kannte, hatte mich angerufen. Sie sagte zu meiner Sekretärin, dass ihre Eltern aus Costa Rica für ein paar Monate zu Besuch seien. Und nur eine Woche vor ihrem Anruf war bei ihrem Vater, Bernardo Augusto Salas, Leberkrebs festgestellt worden. Sie erzählte, die Ärzte hatten der Familie gesagt, ihr Vater werde nur noch ein paar Tage mehr leben. Dann meinte sie, es sei der große Wunsch ihres Vaters, mich vor seinem Tod kennenzulernen. Sie gab mir ihre Adresse in Salt Lake City und fragte, ob ich nicht vorbeikommen und ihren Vater besuchen könne. Aufgrund von Sitzungen und Verpflichtungen kam ich erst ziemlich spät aus dem Büro. Doch ich fuhr nicht gleich nach Hause, denn ich fühlte mich gedrängt, weiter nach Süden zu fahren und Bruder Salas noch an diesem Abend zu besuchen. Ich hatte die Adresse zur Hand und versuchte, das Haus zu finden. Es war ziemlich viel Verkehr und es wurde langsam dunkel. Ich fuhr an der Stelle vorbei, wo die Straße mit dem Haus hätte abzweigen müssen. Ich konnte nichts entdecken. Ich fuhr einmal um den Block und kam zurück. Wieder nichts. Noch einmal versuchte ich es. Noch immer sah ich die Straße nicht. In mir kam das Gefühl auf, dass ich jetzt ruhigen Gewissens nach Hause fahren könne. Ich hatte mir alle Mühe gegeben, aber ich konnte das Haus einfach nicht finden. Stattdessen betete ich in Gedanken um Hilfe. Ich wurde inspiriert, aus der Gegenrichtung auf diese Gegend zuzufahren. Ich fuhr ein Stück weiter, wendete und war nun auf der anderen Seite der Straße. Auf dieser Seite war auch viel weniger Verkehr. Als ich mich der Stelle wieder näherte, konnte ich in dem schwachen Licht am Straßenrand ein Straßenschild liegen sehen, das offensichtlich umgefallen war. Und eine fast unsichtbare, unkrautübersäte Seitenstraße, die zu einem Wohnblock und einem kleinen Haus führte, das etwas weiter von der Hauptstraße entfernt war. Als ich auf die Häuser zufuhr, winkte mir ein kleines Mädchen in einem weißen Kleid zu. Und da wusste ich, dass ich die Familie gefunden hatte. Ich wurde hineingebeten und dann in das Zimmer geleitet, in dem Bruder Salas lag. Um das Bett herum saßen drei Töchter und ein Schwiegersohn und auch Schwester Salas. Alle, bis auf den Schwiegersohn, waren aus Costa Rica. Man konnte Bruder Salas ansehen, wie schlimm es um ihn stand. Auf seiner Stirn lag ein ausgefranstes, feuchtes Tuch. Kein Waschlappen oder kein Handtuch, aber ein feuchtes Tuch. Ein weiteres Zeichen für die ärmlichen Umstände, in denen die Familie lebte. Nach einigen Zureden öffnete Bruder Salas die Augen und ein schwaches Lächeln huschte über seine Lippen, als ich seine Hand nahm. Ich sagte, ich bin hergekommen, weil ich Sie besuchen wollte. Tränen stiegen ihm in die Augen und auch mir. Ich fragte, ob er einen Segen haben wollte, und alle in der Familie waren damit einverstanden. Da der Schwiegersohn nicht das Priestertum trug, gab ich dem Mann allein einen Priestertumssegen. Die Worte flossen mir dank der Führung durch den Geist des Herrn regelrecht aus dem Mund. Ich zitierte darin auch die Worte des Heilands aus Lehre und Bündnisse, Abschnitt 84, Vers 88. Ich werde vor deinem Angesicht hergehen. Ich werde zu deiner rechten Hand sein und zu deiner linken. Und mein Geist wird in deinem Herzen sein, meine Engel rings um dich zu stützen. Nach dem Segen sprach ich den trauernden Angehörigen noch ein wenig Mut zu. Ich wählte meine Worte mit Bedacht, damit sie mein Englisch verstehen konnten. Und dann sagte ich ihnen in dem bisschen Spanisch, das ich beherrsche, dass ich sie lieb hatte und dass unser Vater im Himmel sie segnen werde. Ich ließ mir die Familienbibel geben und zeigte ihnen Johannes 3, Vers 4. Ich habe keine größere Freude, als zu hören, dass meine Kinder in der Wahrheit leben. Ich sagte ihnen, das ist es, was ihr Ehemann und Vater ihnen mit auf den Weg geben möchte, da er sich jetzt bereit macht, dieses irdische Leben zu verlassen. Bruder Salas, liebe Frau, bat mich dann noch mit Tränen in die Augen, die Angaben für die beiden Schriftstellen, die ich angeführt hatte, aufzuschreiben, damit die Familie sie nachlesen könne. Ich hatte gerade nichts zum Schreiben bei der Hand, also öffnete Schwester Salas ihre Handtasche und holte einen Zettel heraus. Als ich ihn nahm, sah ich, dass es eine Zehntenquittung war. Ich war zutiefst berührt, als mir bewusst wurde, dass die Familie trotz ihrer ärmlichen Umstände treu den Zehnten zahlte. Nach einem bewegenden Abschied wurde ich zum Auto zurückgebracht. Als ich nach Hause fuhr, dachte ich über die besondere Atmosphäre nach, die wir verspürt hatten. Und ich verspürte, wie schon so oft in der Vergangenheit, Dankbarkeit dafür, dass mein Vater im Himmel durch mich das Gebet eines anderen Menschen erhört hatte. Meine Brüder, denken wir immer daran, das Priestertum Gottes, das wir tragen, ist eine heilige Gabe, die uns und denen wir dienen, die Segnung des Himmels schenkt. Mögen wir, wo auch immer wir sein mögen, dieses Priestertum ehren und schützen. Mögen wir immer im Auftrag des Herrn handeln, damit wir stets ein Anrecht auf seine Hilfe haben. Es tobt ein Krieg um die Seelen der Menschen, um die ihre und um die meine. Er geht unvermindert weiter. Einem Warnruf gleich ergeht das Wort des Herrn an Sie und an mich, an die Träger des Priestertums überall. Darum lasst nun einen jeden seine Pflicht lernen und mit allem Eifer das Amt ausüben lernen, zu dem er bestimmt worden ist. Mögen wir alle den Mut dazu haben. Darum bete ich demütig. Und ich tue dies im Namen unseres Herrn und Retters, Jesus Christus. Amen.